Es geht voran beim Wiederaufbau im Ahrtal. An Straßen, Brücken und der Bahnstrecke. An Schulen, Vereinsheim und vielen anderen Orten, die ihre Heimat, die Verbandsgemeinde Altena prägen, wird gebaut. All das wäre ohne die Menschen hinter den Kulissen des Wiederaufbaus nicht möglich. Doch wer sind diese Personen und wie wirken sie am Wiederaufbau mit? In diesem Podcast treffe ich mich unter anderem mit Vertreterinnen und Vertretern der Orte und Verbandsgemeinde, Projektmanagerinnen und Managern, Fachexpertinnen und Experten aus dem Bau sowie Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde, die mir im Gespräch tiefere Einblicke in den Wiederaufbau geben. Mein Name ist Marianne Reiß. Ich bin Teil des Projektteams, das die Verbandsgemeinde Altena bei der Kommunikation des Wiederaufbaus begleitet. Und ich darf Sie in den kommenden Monaten durch die Folgen des Podcasts führen. Der Podcast ist gefördert durch den Wiederaufbaufonds mit finanzieller Unterstützung des Bundes und der Länder. Diese Folge erscheint im Sonderformat. Statt einem Gespräch und vielen Fragen nehmen wir Sie dieses Mal mit auf eine Audioführung durch die Ortsteile Hönningen und Liers. Bürgermeister Dominik Gieler begeht mit Ortsbürgermeister Jürgen Schwarzmann, Frank Häuser von der Verbandsgemeinde, Roland Förster und Heino Kreusel von Julisberger International sowie weiteren Experten wie Uwe Schimanski und Rainer Pöhling die Baustellen der Ortsgemeinde. Gemeinsam stellen sie die aktuelle Planung, den Stand und die nächsten Schritte der Bauvorhaben vor. Ganz unter dem Motto Blick hinter den Bauzaun erfahren sie aus erster Hand mehr über die Fortschritte des Wiederaufbaus. Es handelt sich um einen Mitschnitt der Ortsbegehungen am 2. Oktober 2025, zu denen die Verbandsgemeinde zusammen mit der Ortsgemeinde Interessierte eingeladen hat. Los geht es in Liers.
Ja, herzlich willkommen hier im Ortsteil Liers von der Ortsgemeinde Hönningen zur ersten Baustellenführung. Blick hinter den Bauzaun, vielleicht auch da noch ein kleiner Hinweis. Der Herr hier in Blau, der Herr Wilmo, ist der Namensgeber dieser Sache Blick hinter den Bauzaun. Bei einem Brainstorming hat er das mitentwickelt. Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Wir sind im Wiederaufbau. Besonders begrüßen tue ich natürlich unseren Bürgermeister der Verbandsgemeinde. Wir wollen Ihnen einfach so ein bisschen mal zeigen, wie der Wiederaufbau funktioniert, wo wir stehen, und wollen das hier in Liers an drei Beispielen machen. Das ist einmal die Tagespflege, dann das noch in Plänen und in der Entwicklung stehende Gemeindehaus und dann zum Schluss unser Kalt-Nahwärmenetz, was wir schon angefangen haben, ja, ich sag mal, zu starten. Danach würden wir nach Hönningen fahren, da machen wir dann weiter. Ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser Führung. Wir haben für jedes dieser Projekte natürlich Fachleute. Ich muss das nicht alles machen als Bürgermeister und würde jetzt erstmal übergeben an den Dominik Gieler.
Ja, auch ich heiße Sie alle ganz recht herzlich willkommen zu unserer neuen Veranstaltungsreihe Blick hinter den Bauzaun. Wir haben die Firma IFOC beauftragt, die uns sozusagen eine Öffentlichkeitskampagne durchführt oder dabei behilflich ist. Wir haben ja diverse Baustellen vor der Brust. In Liers hält es sich noch in Grenzen zugegebenerweise. Aber wir haben ja auch andere Ortschaften dabei, wo dann auch noch mal mehr gemacht wird. Da geht es dann darum, in eine Kommunikation zu gehen, und ein direkter Austausch soll halt dieses Veranstaltungsformat gewährleisten, um die Leute vor Ort auch entsprechend abzuholen. Und von daher heiße ich Sie alle ganz recht herzlich willkommen und freue mich auf die Veranstaltungsreihe. Wir werden auch in anderen Ortschaften noch unterwegs sein, aber heute starten wir mit Liers und im Anschluss, hat der Jürgen es gerade schon gesagt, mit Hönningen. Und von daher, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie uns, fragen Sie Projektbeteiligten, die ich auch ganz herzlich willkommen heiße. Der Häuser ist hier, der Herr Förster von Juliusberger bzw. von der Verbandsgemeinde Altena. Und in dem Sinne würde ich sagen, können wir starten.
Ja, wir würden mit dem Projekt Tagespflege beginnen. Dazu darf ich den Herrn Schimanski begrüßen. Er ist der Leiter der Sozialstation Adenau-Altena, und die Sozialstation Adenau-Altena ist ja Träger der Tagespflege. Die Ortsgemeinde Hönningen hat nur in einem glücklichen Zufall direkt nach der Flut dieses Grundstück gekauft und wusste zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht, was er damit macht. Aber das hat sich so ergeben. Aber ich glaube, dazu der Geschichte kann der Herr Schimanski mehr erzählen.
Ja, schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Uwe Schimanski, wie gerade schon erwähnt. Ich bin seit 7 Jahren der Leiter der Sozialstation hier, und nach der Flut kamen bei uns immer wieder so die Ideen auf, was können wir für die Menschen noch irgendwo tun? Wie können wir die Menschen auch ein bisschen weiter entlasten? Und kamen dann relativ schnell auf die Idee, es müsste hier irgendwas für die Entlastung geschaffen werden, sprich die Tagespflege haben wir angefangen zu planen. Wir haben einen Bauantrag gestellt, haben 1,5 Jahre auf die Zusage gewartet, dass wir den Bauantrag genehmigt bekommen haben. und konnten dann in diesem Jahr, 26. Februar, haben wir hier vor Ort noch ein Gebäude stehen gehabt. Und ich habe dann davor gestanden und habe gedacht, okay, wie soll das alles funktionieren? Das wird alles etwas schwierig, aber wir haben es halt hingekriegt, dass wir dann halt innerhalb von 4 Wochen dann mit dem Bau anfangen konnten. Und 76 Tage später stand dann dieses Gebäude hier soweit fertig. Wir hatten ein Richtfest gefeiert. Also es ist eine ganz sportliche Geschichte gewesen. Und man muss ganz klar sagen, wir haben hier eine unwahrscheinlich große Resonanz. Ganz viele Menschen unterstützen uns. Ich darf nochmal nach links auch gucken, an Herrn Schwarzmann und auch an Herrn Jieler, die wir auch hier sehr gut, die von uns ja auch sehr gut unterstützt wurden, beziehungsweise umgekehrt, wir sind von denen unterstützt worden. Wir haben hier 16 Tagespflegeplätze, die wir hier vor Ort den zukünftigen Gästen anbieten können. Das heißt, die werden von Montag bis Freitag dann hier betreut werden und im Zeitrahmen von etwa 8 bis 16 Uhr. Wir schaffen hier auf dem Grundstück, was etwa 1200 Quadratmeter Fläche hat und 300 Quadratmeter Fläche in der Tagespflege, entsprechend neue Räumlichkeiten, die es in dieser Form bis dato hier nicht gibt. Das Haus, was hier vorher gestanden hat, war von der Flut sehr stark betroffen und musste halt dann auch entsprechend abgerissen werden. Wir planen aktuell, dass wir Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres zumindest mit dem Bau soweit fertig sind. Wie gesagt, wir sind sehr weit. Wir sehen es auch gleich von innen. Und wir gehen auch mal davon aus, dass wir halt Anfang Januar, Februar dann auch die Genehmigungen haben, um das starten zu können. Kostenvolumen ist geplant für 1,8 Millionen Euro. Davon haben wir eine große Summe auskömmlich gespendet bekommen.
Genau, da ist sozusagen nichts mehr hinzuzufügen. Wir können noch reingehen, wer drin sich mal einen Überblick verschaffen möchte. Und genau, bei Fragen gerne los damit.
Es ist interessant für uns, auch schon zu sehen zum jetzigen Zeitpunkt, wie groß die Nachfrage ist. Weil wir haben bis dato noch nicht großartig beworben. Wir waren zwar immer mal wieder in der Zeitung drin, aber die Nachfrage ist da und das ist echt enorm. Und das gibt uns eigentlich auch recht, dass wir halt gesagt haben, wir werden dieses Projekt hier anfassen.
Unterstützt worden ist das Projekt mit durch Spendenmittel. Aktion Medior hat uns hier sehr stark unter die Arme gegriffen. Die Konzeptidee ist halt, dass die Besucher oder die Gäste abgeholt werden, dann hier hingebracht werden und dann auch abends wieder gegen 16, 16.30 Uhr gesammelt wieder zurückgefahren werden. Das ist so die Idee der Tagespflege.
Eine ergänzende Sache noch, wir haben einen Namen für die Tagespflege. Wir haben ausgelobt und wir haben ganz viele Anfragen gekriegt, beziehungsweise Ideen gekriegt. Und die Tagespflege heißt jetzt Mittendrin, synonym für uns, für mitten im Ort, mitten im Dorf, mitten in der Gemeinschaft, mitten im Leben, aber auch Mittenpunkt in den beiden Verbandsgemeinden. Und wir freuen uns riesig drauf, wenn wir hier auch wirklich das Leben hinkriegen und auch die Kooperation mit den Anwohnern hier vor Ort. Das würden wir uns auch sehr wünschen, dass wir auch da wirklich einen ganz, ganz engen Draht hin haben. Also es geht hier weiter, indem wir hier weiter die Ausbauarbeiten nach vorne bringen. Draußen, haben Sie gerade schon gesehen, sind wir dabei, die Außenanlagen herzustellen. Und wir gehen davon aus, dass wir bis Ende des Jahres tatsächlich soweit sind, dass wir das Mobiliar hier reinbringen können. Küche wird installiert etc. Und sobald wir halt dann da an dem Punkt sind, dass wir genau wissen, wir starten an Stichtag X, dann werden wir auch mit den Interessenten Kontakt aufnehmen und dann auch anbieten, wir können ab Starttag X sie dort abholen, haben was zu den Kosten und so weiter und so fort. Also das wird ein schönes, rundes Ding, ja.
Ja, uns war ja auch nochmal wichtig als Gemeinde, einfach nochmal einen Punkt, was anderes zu setzen in der Verbindung mit Senioren und auch jungen Leuten. Der Rudolf hatte ja schon gesagt, gegenüber ist ja einer der schönsten Spielplätze an der A. Und wenn es denn funktioniert, wird ja parallel spiegelverkehrt auf der anderen Seite dann das Gemeindehaus entstehen und da sollen ja auch Synergieeffekte gefunden werden. Ja, vielleicht mal zu den Räumen. Das kann der Herr Schimanski, glaube ich, besser erklären.
Wir befinden uns jetzt hier im Herzstück der Tagespflege. Das heißt, das wird dieser Raum werden, wo Sie da vorne gerade stehen, kommt die Küchenzeile hin. Und hier vorne wird halt auch ein Stückchen Küche nochmal reingebaut. Hier kommt eine lange Tafel hin, wo die Damen und Herren, die unsere Gäste sind, dann dran sitzen, spielen und auch Beschäftigung finden. Hier vorne auf der rechten Seite haben wir einen der beiden Ruheräume. Den haben wir hier und da vorne ist ein zweiter. Links, auf der linken Seite befindet sich dann ein Wohnzimmer, wo halt auch Aktivitäten dann entsprechend angeboten werden. Es kann jeder halt hier für sich selber entscheiden, wo möchte ich dran teilnehmen. Und wenn jemand sagt, ich möchte einfach eine Ruhe haben, kann er sich auch gemütlich halt in den Sessel setzen. Hier hinter befindet sich dann der Schwesterndienstplatz, wo dann die Damen sitzen werden und Herren, die für die Planung verantwortlich sind und auch dokumentieren müssen. Und somit haben wir halt wirklich die Möglichkeit, den Menschen hier auch Entlastung zu bieten, die auch gerade noch mit dem Wiederaufbau beschäftigt sind und einer Mehrfachbelastung ausgesetzt sind, wie zum Beispiel das normale Arbeiten, den Wiederaufbau und sich um die Familien zu kümmern. Vielen Dank.
Ja gut, dann würden wir mit dem zweiten Punkt beginnen. Da kann man an der Baustelle noch nicht viel sehen, weil hinter dieser Plakatwand das alte Gebäude steht ja noch. Das haben wir dann auch als Gemeinde, haben wir das Grundstück nach der Flut direkt gekauft. Auch noch gar keine Vorstellung, was wir damit machen können, weil zu dem Zeitpunkt, wie wir die Grundstücke gekauft haben, war ja noch gar nicht so klar, was darf man oder was darf man nicht. Ne? Das alte Gemeindehaus stand ja da, wo jetzt diese Container stehen. An der Stelle muss man auch nochmal sagen, der gleiche Spender, der die Tagespflege tatkräftig unterstützt, hat uns diese Containeranlage als Übergangsgemeindehaus geschenkt, die wir tatsächlich auch nach dem Neubau des Gemeindehauses weiterverwerten können. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, das Grundstück und dann, wie mal irgendwann alle Regeln da waren, haben wir überlegt, das wäre ein guter Standort wegen Hochwasser und blauer Linie und hochwassergerechtem Bauen. Und haben uns dann entschieden, an der Stelle das Gemeindehaus zu bauen. Zum Verfahren wird der Herr Förster gleich noch was sagen. Also wir haben einen Architekten gefunden, der, sage ich mal, sehr kreativ war. Und was wir auch hier gemacht haben, mehr als man das vielleicht manchmal an anderen Stellen erlebt, wir haben hier eine intensive Bürgerbeteiligung gehabt. Wir haben hier einen ganzen Nachmittag im Übergangsgemeindehaus gesessen. Die Bürger konnten ihre Wünsche, Anregungen und sonstige Sachen vorbringen. Und die meisten haben wir sogar berücksichtigt. Also fast alles konnten wir berücksichtigen. Klar, es gibt so ein paar technische Sachen, wo es nicht möglich war. Aber alles, die großen Sachen sind alle berücksichtigt worden. Aber zum weiteren Verfahren würde ich jetzt das Mikro an den Herrn Förster übergeben.
Ja, guten Tag zusammen. Mein Name ist Roland Förster. Ich bin der Projektleiter seitens der Projektsteuerung Julius Berger. Wir haben das Verfahren, Vergabeverfahren, Planungsverfahren und so weiter begleitet, betreut. Und gut, man sieht jetzt den Unterschied zwischen öffentlichen Vergabeverfahren und privat möglichen. Da ist halt ein kleines Delta zwischen. Aber die gute Nachricht ist, wir sind auf der Zielgeraden. Das soll nur ein kleiner Vorgeschmack sein. Die Visualisierung sind bekanntlich angelehnt an den Entwurf und sind weitestgehend, insbesondere in den Außenanlagen, auch Gestaltungsvorschläge. Das ist noch nicht ganz abgesegnet. Das kommt alles noch. Ich würde vorschlagen, wir drehen das Ding jetzt einmal um. Dann kommt der nüchterne Bauplan. So, und möchte einmal kurz erläutern, was sich der Architekt, der eigentlich eine recht effiziente Planung vorgelegt hatte, wie der Hergang oder was daraus entstanden ist. Wir hatten ja zur Aufgabe, das unten im Überschwemmungsgebiet alte Haus zu verlegen in nun das etwas höher gelegene Grundstück, was außerhalb der gelben Zone ist es, glaube ich, liegt. So, und das HQ 100 wird dort nur leicht tangiert. Das heißt, im Falle eines weiteren HQ 100-Ereignisses wäre es relativ schadfrei. Es sind Maßnahmen zum Hochwasserschutz getroffen worden. A, durch die höhenmäßige Einordnung. B, durch alle noch vorhandenen Öffnungen, die mit Hochwasserpaneelen verschlossen werden können. Das war eine der Grundlagen, auf der erstmal eine Baugenehmigung erzielt werden konnte. Die Baugenehmigung ist auch mit leider sehr viel Verzögerung, etlichen Märschen von Herrn Schwarzmann und dem Architekten zur Kreisverwaltung dann, wann war es, Mitte dieses Jahres erteilt worden. Ein Förderbescheid ist auch schon bewilligt und wir sind sozusagen jetzt gerade in den letzten Ausschreibungszügen, dass dieses ehemalige Haus, das jetzt weichen muss, abgebrochen wird. Das soll, die Ausschreibung, die geht jetzt noch dieses Jahr raus und wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir Anfang nächsten Jahres das Haus platt machen können, auf Deutsch gesagt, und mit den Bauarbeiten beginnen können. So, jetzt kurz noch zu der Planung. Die simulierte oder dieser L-Block, den muss man sich jetzt mal so und so vorstellen, hat einen ganz simplen Grund. Dieses L ist, wenn wir jetzt mal hier hinschauen, ist so ausgerichtet, dass die Terrasse hier in diese Richtung zeigt, damit der Baukörper selber einen, ich sag mal, einen natürlichen Schallschutzblock bildet für eventuelle Außenveranstaltungen, die natürlich auch geplant sind und von der Dorfgemeinschaft sogar gewünscht wurden. Aufgabe war es nun, das alte Haus, circa 134 Quadratmeter, wir haben ja eine 1:1 Förderung, wieder abzubilden, aber mit dem entsprechenden Bedarf. A, Jugendraum, B, Aufwärmküche und dem Entfall des öffentlichen WCs im Feuerwehrhaus. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und so hat der Architekt zu einem kleinen Trick gegriffen, dass wir hier diesen Eingangsbereich separat abtrennen können, dass von außen der WC-Bereich behindertengerecht zugänglich ist und ja, ohne dass man das ganze Haus aufschließen muss. Ist ein sehr praktischer Vorteil für ja im Prinzip jetzt eine neu gewonnene Grundfläche. Wir sind jetzt bei 150 Quadratmetern, also ein bisschen größer. Das dürfen wir auch. Da wir ja den Förderrichtlinien unterliegen, müssen wir einfach schauen, dass das immer alles ordentlich begründet ist. Wir haben Anforderungen an die Barrierefreiheit, wir haben Anforderungen an die Bewegungsflächen, wir brauchen ein behindertengerechtes WC etc. Das gab es alles in dem kleinen Gebäude dort drüben nicht. Ja gut, daraus ist eben diese Gebäudeform entstanden. Auflagen sind dann noch ein Giebeldach, das dann sehr sinnig auch Ost, West, Süd mit PV belegt wird und ein Gründachanteil, der auch sehr wichtig ist und für die Nachhaltigkeit steht. Die äußere Gestaltung ist noch nicht in Stein gemeißelt. Das ist jetzt ein Gestaltungsvorschlag. Die Architektur würde gerne Holz nehmen, ist auch immer wieder ein gern gesehenes regeneratives Element. Ist dann immer so die Kostenfrage, was sich durchsetzen lässt. Das wird sich dann bei den Ausschreibungen soweit zeigen. Kleiner Blick in die Zukunft. Hatte ich schon gesagt, wir sind in den Ausschreibungen. Ich gehe davon aus, dass wir Anfang des Jahres mit dem Abbruch starten können und im Anschluss dann mit den Bauarbeiten weiterführen können. So, und wenn die Bauarbeiten dann einmal gestartet sind, gehe ich davon aus, dass wir in 12 Monaten durch sind, weil das ist noch nicht mal so komplex wie hier die Tagespflege. Es muss halt einmal laufen, einmal vergeben sein, dann läuft's weiter.
Ja, dann würden wir jetzt hier mit unserem dritten Projekt weitermachen. Unser Projekt Kalt-Nahwärme, das ja auch schon eine längere Zeit in der Vorbereitung ist, aber jetzt auch auf Deutsch gesagt in der Endphase, in der Vorbereitung mit Ausschreibungen und sonst noch was. Aber das kann der Rainer Pühling viel besser erklären als Projektleiter. Von daher würde ich dem Rainer jetzt das Wort geben, bevor der dann loslegt, wenn der LKW durch ist, wo der auch immer hin will.
Machen wir so, ne? Der fährt durch.
Ich vermute mal, dass der in Oblius Vieh holen fährt.
Ja, das wird so sein. Ja, liebe Besucher der heutigen Veranstaltung, Rainer Pühling ist mein Name vom Projektteam Kalte Dorfwärme in Liers. Ich möchte Sie auch ganz herzlich zu diesem letzten Programmpunkt hier begrüßen. Ja, wir stehen hier vor der ersten sichtbaren Baumaßnahme unseres Projektes. Das ist die sogenannte Erkundungsbohrung. Die wurde Mitte August mit einer Tiefe von 200 Metern eingebracht. Infolge der Bohrarbeiten wurde dann ein geothermischer Test durchgeführt als wesentliche Voraussetzung für die Auslegung und Dimensionierung der Wärmequelle, der Geothermiequelle. In wenigen Tagen hoffen wir, vielleicht nächste Woche, wird die Wärmepumpe, die wir bereits eben im Tagespflegehaus gesehen haben, an diese Erdwärmebohrung angeschlossen und dient als Sohle, als Wärmequelle für die Sohle-Wärmepumpe im Tagespflegehaus. Später dann, wenn das Netz seine Versorgung aufnimmt, wird tatsächlich diese Bohrung auch eingebunden in die Geothermiequelle des gesamten Netzes und die Tagespflege dann direkt an die Haupttrasse, die über das Grundstück der Ortsgemeinde hier verläuft, angeschlossen. Am Anfang möchte ich noch einen kurzen Blick zurückwerfen auf die Ausgangssituation unseres Projektes. Also in 2021 sind ja ungefähr 75 Häuser von 110 Häusern durch die Flut mehr oder weniger stark überflutet worden. Viele Heizungen waren zerstört und beschädigt. Wir erinnern uns, dass Ende 21, Anfang 22 die Energieagentur Rheinland-Pfalz sehr intensiv die Errichtung von Nahwärmenetzen hier im Ahrtal beworben hat, um eine Ersatzlösung anbieten zu können, eine Ersatzlösung für Öl- und Gasheizungen. Wir haben uns dann mit einem ganz kleinen Team zunächst im Juni, Anfang Juni 2022 in Rech über die dortigen Vorplanungsaktivitäten des Recher kalten Nahwärmenetzes informiert und konnten dann im Juni 2022 mit Zustimmung von Bürgermeister Jürgen Schwarzmann, die ersten Projektaktivitäten für das Projekt Kalte Dorfwärme Liers starten. In Folge hat sich dann ein ehrenamtliches Projektteam von 7 Personen gebildet und in Abstimmung mit der Ortsgemeinde wurden bislang und werden auch weiterhin alle Projektaufgaben und Projekttätigkeiten in Abstimmung mit der Ortsgemeinde natürlich von diesem ehrenamtlichen Projektteam durchgeführt. Es gibt also zwischenzeitlich ein offizielles Mandat seitens der Ortsgemeinde für die Projektleitung, die Dinge in Abstimmung mit entsprechenden externen Stellen wie den Planungsbüros, wie den Verwaltungsbereichen oder jetzt konkret die Vergabeberatungsstelle Gläser zu agieren. Ja, was ist kalte Nahwärme? Kalte Nahwärme, also manchmal bekommt man fragende Blicke, weil einfach die Kombination der beiden Wörter etwas schwierig ist am Anfang. Kalte Nahwärme. Ja, kalte Nahwärme nutzt die Erdwärme und besteht im Wesentlichen aus Erdwärmesonden und einem Verteilnetz, einem Rohrleitungssystem. Das Ganze ist ein geschlossenes Rohrleitungssystem, durch welches eine spezielle Flüssigkeit zirkuliert, die die Erdwärme aufnimmt und an dezentrale Wärmepumpen, die im Haus in den jeweiligen Gebäuden installiert ist, geliefert wird. Diese Wärmepumpen in den Gebäuden heben die Temperatur auf die erforderliche Vorlauftemperatur 35 bis 55 Grad an. Vielfach unbeachtet bleibt die Möglichkeit der passiven Gebäudekühlung. Das ist aus unserer Sicht ein immer wichtig werdender Punkt mit Zunahme der Temperaturen. Grundsätzlich ist es so, dass diese Sohle-Wärmepumpen den Vorteil besitzen, dass sie mit einer durchschnittlich höheren Eintrittstemperatur arbeiten und dadurch einen signifikant geringeren Stromverbrauch haben als Luftwärmepumpen. Weiterhin ist auch für einen Wirtschaftlichkeitsvergleich beider Systeme ausschlaggebend die Lebensdauer dieser Sohle-Wärmepumpen, die ungefähr 10 Jahre höher sind als Luftwärmepumpen. Also das sind aus unserer Sicht wirklich wichtige Voraussetzungen, um der Grundidee, die wir haben, zu genügen. Und die Grundidee lautet, wir möchten mit dieser Infrastrukturmaßnahme, möchten wir allen Lierser Haushalten die Möglichkeit geben, sich an ein zukunftsfähiges, kostengünstiges und kostenstabiles Nahwärme- und Wärmeversorgungskonzept anzuschließen. Ein paar Worte zu der speziellen Konfiguration unseres Netzes. Aus den Gebäudeanforderungen und gewissen Leistungsreserven, die wir einplanen müssen, benötigen wir hier eine Anschlussleistung von 370 Kilowatt. Diese 370 Kilowatt Leistung realisieren wir mit 16 Bohrungen a 160 Meter Tiefe. Das Verteilnetz In unserer Ortslage hat eine Länge von ungefähr 1500 Meter. Hier eine ganz kleine Skizze mitgebracht. Man erkennt vielleicht von hinten, dass nicht alle Straßen rötlich markiert sind. Aber wir können also in dieser ersten Ausbaustufe können wir gut 2/3 der Ortsstraßen können wir versorgen. In der ersten Ausbaustufe oder beziehungsweise jetzt in der Bauausführungsphase werden direkt 33 Hausanschlüsse hergestellt. Das Netz beziehungsweise das Verteilnetz bietet insgesamt dann noch 40 weiteren Gebäuden die Möglichkeit, sich an diese zukunftsweisende Nahwärmeversorgung anzuschließen. Ja, noch zu erwähnen jetzt bezüglich unserer Netzkonfiguration ist, dass wir von Anfang an ein Monitoring-System integrieren, eine Anlagenüberwachung, die uns Parameter liefert, die erforderlich sind, um tatsächlich die Entzugsleistung zu kontrollieren, das mit monatlichen Berichten, mit jährlichen Auswertungen zu hinterlegen. Und wir bekommen die Möglichkeit, tatsächlich auch Störsignal oder Störwarnungen zeitnah bzw. in Echtzeit zu erhalten. Ja, zum Sachstand des Bauvorhabens ist es so, dass die Ortsgemeinde 2 Ingenieurbüros mit der Planung beauftragt hat. Wir haben doch differenziert zwischen der Geothermieplanung, ein Fachplanungsbüro für die geothermische Auslegung der Anlage und ein Planungsbüro für die Planung des Verteilnetzes, das heißt für den Rohrleitungsbau, Straßenbau, Tiefbau. Die Arbeiten oder die Planungsarbeiten sind zwischenzeitlich so weit fortgeschritten, dass wir in der nächsten Woche das Ausschreibungsverfahren starten. Ich hatte eben schon erwähnt, dass wir geothermische Messdaten ermittelt haben. Die sind aus Sicht des Geothermieplaners sehr positiv ausgefallen. Damit hatten wir die Möglichkeit, die Bohrmeter um ca. 1300 Meter zu reduzieren. Also es gibt tatsächlich sehr gute Untergrundbedingungen, die sich durch die Messwerte Wärmeleitfähigkeit des Untergrundes und ungestörte Untergrundtemperatur abbilden. Die Vergabe der Bauleistung, also wir starten, wie gesagt, nächste Woche starten wir das Ausschreibungs- und Vergabeprozedere mit Hilfe einer externen Vergabeberatungsstelle, die uns auch letztlich von der Verwaltung auch empfohlen worden ist, weil es dort zurückliegend auch entsprechende Zusammenarbeiten gegeben hat. Und die Vergabe der Bauleistung erwarten wir für Anfang Dezember. Die Wetterbedingungen, würde ich sagen, des kommenden Winters, die bestimmen letztlich den Start des Versorgungstermins. Nach Abfrage bei 2 Unternehmen, die Netze hier im Ahrtal gebaut haben, Rech und Altenburg, kann man von einer reinen Bauzeit von 6 Monaten rechnen. Das heißt also, wenn alles gut liefe, wir keinen sehr strengen Winter bekommen, könnte die Versorgung Mitte nächsten Jahres starten. Ja, zur Finanzierung kann ich sagen, dass das Gesamtprojekt in einer Konstellation Landesförderung und einem Kommunaldarlehen finanziert wird. Die aktuelle Gesamtkostenprognose beläuft sich auf 2,4 Millionen. Das entspricht quasi immer noch dem Betrag, den wir auch angesetzt hatten beim Förderantrag. Den Förderzuschuss, den wir vom Land Rheinland-Pfalz bekommen im Rahmen des KIPI-Programms, beträgt 2,154 Millionen. Die Finanzierungslücke in Höhe von ca. 240.000 wird durch ein Kommunaldarlehen gedeckt. Und dieses Kommunaldarlehen wird durch die Jahresbeiträge der Wärmekunden vollständig refinanziert. Ja, eine Besonderheit unseres Projektes ist, dass wir von Anfang an den Betrieb und die Verwaltung des Netzes, also das Betriebskonzept sieht vor, dass Betrieb und Verwaltung des Netzes direkt von einer noch zu gründenden Bürgerenergiegenossenschaft Hönningen-Liers übernommen wird. Die Gründung ist entsprechend in Vorbereitung und soll im ersten Quartal 2026 mit Unterstützung einer Fachanwaltskanzlei erfolgen. Es ist auch geplant im Benehmen und Einvernehmen mit der Ortsgemeinde, dass nach Refinanzierung des Vorhabens es tatsächlich dann einen Eigentumsübergang gibt von der Ortsgemeinde auf die Bürgerenergiegenossenschaft. Ja, zu guter Letzt möchte ich sagen, dass wir natürlich sehr, sehr dankbar sind für diese 90-prozentige, für diesen 90-prozentigen Förderzuschuss. Ich glaube, es muss aber oder es darf nicht unerwähnt bleiben, dass wir ja, dass tatsächlich die Dimension eines solches Projektes mit einer ehrenamtlicher Projektabwicklung eine sehr große Herausforderung ist und auch noch die nächsten Monate bleiben wird. Also das ist tatsächlich so und ein ganz großer Dank an der Stelle gilt natürlich dann der Landesregierung für diese große Förderung, der Energieagentur, die eine wichtige Rolle nach wie vor spielt, vor allen Dingen auch dem Projektteam, einige sind heute hier, und auch der Ortsgemeinde für den immer intensiven Austausch. Das vielleicht noch zur Ergänzung, wir haben hier tatsächlich fast für einen Tag einen sogenannten Lierser Mineralbrunnenquelle gehabt, also wir haben einen bei der Bohrtiefe 90 Meter einen artesischen Grundwasserleiter angebohrt und einen zweiten artesischen Grundwasserleiter haben wir bei der Tiefe 100 Meter, 190 Meter angebohrt. Ich kannte diese Begrifflichkeiten und diese geologischen Dinge auch nicht. Also artesischer Grundwasserleiter heißt, dass dieser Grundwasserleiter unter Druck steht. Der hatte also einen solchen Druck, dass selbst mit Anheben des Schlauches noch 17 Meter noch das Wasser oder erst ab 17 Meter dann das Wasser aufhörte. Also wir hatten hier einen, ohne einen Pumpantrieb sozusagen, haben wir hier 30 Kubikmeter Wasser in die Oberflächenentwässerung geführt. Aber erst als das Abwasser trocken war, wir hatten dann Rücksprache mit der Verbandsgemeindeverwaltung und das ist dann über die Oberflächenentwässerung dann abgeführt worden. Also die Bohrfirma Ehlen hatte schon auch gehörige Arbeit und wir haben also mehr als das Doppelte der Verpressungsmaterials benötigt, um die beiden Artheser abzudichten. Das hatte dann zur Folge, hatte ich es eben nicht berichtet, dass wir tatsächlich im Bohrfeld keine 160 Meter bohren, keine 200 Meter bohren, sondern nur 160 Meter bohren. Ob uns das gelingt, ist noch offen natürlich, aber wir möchten vermeiden, dass wir diesen tieferen artesischen Grundwasserleiter anbohren und dann einen enormen Verpressaufwand haben, um das abzudichten.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke Ihnen fürs Einschalten und Zuhören. Wenn Sie auch weiterhin beim Wiederaufbau der Verbandsgemeinde Altena gut informiert am Ball bleiben wollen, dann abonnieren Sie gerne den Podcast oder auch unseren Newsletter und unseren WhatsApp-Messenger-Kanal. Oder schauen Sie auch auf Instagram oder unserer Website www.altena-daswirt.de vorbei. Den Podcast möchten wir für Sie und mit Ihnen gestalten. Da freuen wir uns auch immer über Ihr Feedback in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Das wird Wiederaufbau-Podcast der Verbandsgemeinde Altena. Eine Produktion von IFOG im Auftrag der Verbandsgemeinde Altena.